Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute mit einer wirklich super interessanten, spannenden, historischen und auch zugleich mythologischen Sendung, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Zu Gast habe ich den Privatgelehrten Pierre Dietz eingeladen. Und wenn Pierre nicht gerade fürs Fernsehen als Animationsdesigner arbeitet, dann ist er, wie gesagt, Privatgelehrter und erforscht historische und mythologische Themen. Und sein besonderes Fachgebiet ist die Geschichte rund um König Artus oder King Arthur oder, wie Pierre herausgefunden hat, wie es eigentlich heißen müsste, King Artus. Er wird uns heute in der Sendung erklären, warum das so ist. Und Pierre hat sich darauf spezialisiert, diesen Mythos, man könnte ja fast schon sagen, diesen Archetyp in der abendländischen Geistesgeschichte rund um diese Figur Artus näher zu erforschen und ist dazu ganz eigenen, man könnte schon fast sagen eigenwilligen, aber wirklich im positiven Sinne Forschungsergebnissen gekommen, die sich von dem abheben, was andere Forscher, sei es jetzt aus dem akademischen Bereich oder aus dem alternativ geschichtlichen Bereich zu diesem Thema so zutage gefördert haben. Ja, in dem Sinne, Pierre, ich freue mich riesig, dich heute begrüßen zu dürfen. Willkommen in meiner Sendung. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich schon, ja.
Ja, unsere Zuschauer auch, weil ich weiß, das ist ein Thema, da sind wir alle schon mal drüber gestolpert. Und ja, das ist mit diesem Artus, das ist so eine Frage, ja, wie weit ist das historisch, wie weit ist das mythisch? Viele haben da vielleicht so irgendwie eine Meinung, können das aber nicht wirklich einordnen oder begründen. Und kaum jemand hat die Zeit und Muße gehabt, das so fundiert und detailliert zu erforschen, wie du es gemacht hast. Und ich würde vorweg gerne mit zwei Fragen an dich einsteigen. Zum einen diese Frage, warum fasst du diesen Artus-Stoff historisch auf? Warum sagst du, das sind historische Begebenheiten, die dort beschrieben werden und warum nicht mythologisch? Es gibt ja auch die Richtung, dass man sagt, das ist einfach ein Mythos, da verbirgt sich nichts Historisches hinter, es hat vielleicht eine esoterische oder religiöse Bedeutung. Und die zweite Frage, die ich gleich hinterher schießen würde, wärst du so nett nochmal für die Zuschauer, die da jetzt nicht so ganz fit in dieser Materie sind oder die sich vor vielen Jahren mal damit befasst haben, dass schon ein bisschen weiter hinten im Unterbewusstsein alles sich die Daten verloren haben, diese Geschichte nochmal so ein bisschen in Kurzform am Anfang nochmal zu rekapitulieren. Wer war Artus? Worum geht es dort? Ich meine, da gibt es ja diese Schlagworte, Tafelrunde, Camelot, Avalon und all diese Sachen, Merlin, das haben wir alles schon 100-mal gehört, aber dass du es nochmal kurz so rekapitulierst.
Ja, also man muss davon ausgehen, dass jede Sage einen historischen Kern hat. Und die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, aus diesen vagen Vorgaben die Geschichte, die dahinter steckt, wieder ans Tageslicht zu ziehen. Das liegt leider oft daran, dass irgendwelche Autoren in der Vergangenheit den Stoff immer wieder verwendet haben und in ihrer Zeit angepasst haben. Und dadurch wurde das erst zum Mythos, zumal dann die Ortschaften verdreht worden sind, die Gegner plötzlich andere waren. Und das verwirrt am Ende. Bei King Artus ist es ja so, dass man in England nichts findet, ja, außer das, was dann irgendwann mal so später nachgebaut wurde, weil man das unbedingt haben wollte. Ja, aber historisch ist das nicht, ja, was man da in England hat. Es gibt ein Kastell von Artus und gewisse Türme, Festungen, das sind aber alles Nachbauten. Deswegen ist er historisch nicht nachweisbar. Sein Grab ist dort. Das stimmt meiner Meinung nach auch. Aber vorher, bevor er tot war, war er nie dort. Ja. Da kommen wir dann vielleicht später dazu.
Also, das erinnert mich ja ganz kurz noch mal so als kleiner Einwand so ein bisschen an den Richard Löwenherz, der berühmte englische König aus der Zeit der Kreuzzüge. Und Richard Löwenherz war, was viele nicht wussten, war eigentlich Franzose, hat den größten Teil seines Lebens, wenn er nicht gerade in Frankreich gegen den französischen König gekämpft hat, im Heiligen Land verbracht und war insgesamt, glaube ich, 4 Wochen in England, der große englische König Richard Löwenherz. Und das scheint bei King Artus eine ähnliche Geschichte zu sein.
Ja, das ist der Faible der Engländer, Geschichte für sich zu münzen, um so eine Daseinsberechtigung vielleicht zu haben. Also mal, um es ganz böse zu sagen. Ja. Diesen König Artus wollte man unbedingt für sich haben, obwohl ja die alten Fassungen von Franzosen geschrieben worden sind. Das hat man alles ignoriert. Das Mittelalter war eben, wie du schon sagst, durch diese religiösen Wahn dahinter Idole zu prägen. Und dann hat man King Artus als einen Vorreiter der christlichen Religion gesehen, was er nicht unbedingt war. Es hatte mal ein Kreuz umhängen gehabt, das hatte aber einem Goten abgenommen gehabt, oder während der Schlacht. Also ein Gote hatte das Kreuz umhängen gehabt und er hat sich umgehängt. Und das haben dann später die als Zeichen gewertet, dass er Christ sei. Ja? Außerdem, damals die Gesellschaft war sehr, naja, drunter und drüber, sag ich mal. Also in diesen Kreisen war es zum Beispiel bei den Kelten normal, dass wenn einer eine Frau hatte, die Freunde auch mit ihr durften. Also um halt von allen das Beste dann in den Kindern zu haben. Also das, der Umgang war sehr locker. Nur Artus vielleicht durch seine römische Prägung, dem gefiel dieser Gedanke gar nicht. Ja.
Aber und erklär uns doch nochmal, bevor wir jetzt so in die Details einsteigen, nochmal einfach so in einem groben Abriss, so wie es überliefert ist, vielleicht ja auch jetzt noch gar nicht deine Interpretation, aber was ist jetzt so die Standardgeschichte rund um Artus? So, wer war das offiziell? Offiziell ist er ja auf jeden Fall König in Britannien, ne?
Ja, also hier gibt es so ein Buch von der Auguste Leschner, König Artus. Das habe ich dann auch gelesen. Und als ich dann anfing, mich mit dem Thema zu befassen, und habe dann ziemlich gleich festgestellt, dass hier in der Geschichte alles vorwärts, rückwärts geht. Aber um es kurz zu machen, also König Artus, bei ihr, der kämpft dann, nachdem er das Schwert Excalibur, wie es ja
fälschlicherweise das musst du uns nochmal erklären,
aus dem Stein zieht, um dann König zu werden, und wird dann von Merlin als solchen auch eingesetzt. Kämpft dann gegen alle möglichen Feinde, in dem Fall Englands, um da ein neues Reich zu gründen und eine neue Gesellschaft sozusagen. Ja.
Also die Geschichte ist so, er ist erstmal, ist er ein Niemand, vielleicht ein vom Schicksal auserwählter Niemand, und der zieht dieses, könnte man sagen, magische Schwert Excalibur aus einem Stein, womit er die Königswürde erringt. Wird dann Herrscher, versammelt, ich fasse es mal zusammen, soweit ich das nochmal zusammenkriege, hat dann einen Königshof, der nennt sich Camelot, und da ist seine Burg. Und dann hat er dort eine Tafelrunde, das sollen dann angeblich immer 12 Ritter sein, wobei du da ja anderes rausgefunden hast. Diese Ritter sind auch berühmt und bekannt, da sind dann Namen wie Lancelot und Parzival bei. Dann gibt es noch den Zauberer Merlin und allerhand Widersacher, und ich glaube, irgendwann stirbt er und wird in Avalon begraben, oder das Schwert wird dort begraben, da bin ich jetzt schon wieder draußen, weiß es nicht mehr genau. Aber und er ist, wie gesagt, König in Britannien, und damit wird in der Mainstream-Erzählung das, also das, was wir heute Großbritannien oder England nennen, ist damit dort gemeint. Ja, so weit, so gut. So kann man das jetzt ganz kurz und bündig mal zusammenfassen, ja.
Genau. Und da gibt es schon das erste Problem, dass Britannien, also das eigentliche ursprüngliche Britannien, in der Bretagne lag und eben nicht auf der Insel, ja.
Ja, jetzt nochmal für die das nicht wissen, weil nicht jeder kennt sich mit der Geografie Frankreichs so gut aus. Es gibt an der Nordwestküste Frankreichs so ein Landzipfel. Und der heißt Bretagne. So, und dann gibt es natürlich nochmal dann, da wo England und Wales sind, die britischen Inseln. Das ist Britannien. Und du hast halt rausgefunden im Prinzip, dass die Artus-Erzählung nicht in Britannien stattfand, sondern in der Bretagne.
Ja, ja, so knapp gesagt ist es das schon, ja. Dazu muss man das natürlich auch ein Stück weit beweisen, aber das werden wir dann in der Folge machen. Ja. Fakt ist aber, dass eben durch solche Geschichten, wie jetzt hier von der Frau Leschner, ein völlig falsches Bild entsteht. Nach ihr ist er durch die halbe Welt gereist. Also er hat gegen die Iren gekämpft, ja, gegen die Pikten. Und da habe ich halt herausgefunden, dass das auch so nicht stimmt, weil das Nächste ist, viele Autoren legen ihn ins Mittelalter. Das ist viel zu spät, also so, was weiß ich, 800 bis 1200, was die das gerne hätten. Und ich verorte ihn ja in der Spätantike.
Da würde ich noch mal kurz gerne einhaken, weil das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du hier so beiläufig erzählst. Genau, wenn wir jetzt an Hollywood-Filme denken, wo Artus thematisiert wird, dann ist das immer meistens ein mittelalterliches Szenario. Und du hast halt rausgefunden, dass diese Erzählung, also der historische Kern dieser Erzählung in der Spätantike, eigentlich so zu der Zeit, wo das Römische Reich am Untergehen ist, in diesem Prozess, dort ungefähr lässt sich das verorten. Und ich finde es ja auch interessant, ich hatte ja mal in meinem Studium im Nebenfach Germanistik, man glaubt es bei meiner schlechten Rechtschreibung immer kaum, aber ich bin beinahe Germanist. Und da gibt es einen Fachbereich ältere deutsche Literaturwissenschaft, wo man sich dann mit Medievistik, also mit Mittelalterforschung befasst. Und da kann ich mich erinnern, hatte ich dann auch mal Seminare besucht zum Thema Artus-Romane. Und es ist tatsächlich so, dass im Mittelalter, jetzt nagelt mich nicht fest, aber so ungefähr so im Hochmittelalter herum in Europa, in Frankreich und Deutschland so ein Literaturgenre entsteht, nämlich Romane, die sich mit Artus befassen. So berühmt Wolfram von Eschenbach hat dann diesen Parzival geschrieben. Und da ist es aber so, das fand ich ganz interessant, darum erzähle ich das, so in diesem Genre Artus-Romane geht es immer nicht um Artus selbst, sondern um die Nebenfiguren. Also es wird immer vorausgesetzt, es gibt den König Artus, der in seinem Schloss Camelot residiert. Dann geht es aber um seine Ritter. Dann geht es um Lancelot oder um, wie gesagt, um Parzival, der ganz berühmte Erzählung, und um Gawain und all diese Figuren. Und das ist ganz witzig. Das ist so ein bisschen, es gibt also dort in dieser Literaturform so eine Art Artus-Universum mit so verschiedenen Spin-offs. So wie man ja heute hat man ja die Star Wars-Filme als Kern, und dann gibt es so irgendwelche Serien, die dann so Einzelcharaktere nochmal behandeln. Und das gab es halt im Mittelalter rund um Artus auch.
Rogue One, aber das ist eine doch der besten von alt.
Und ich glaube halt, dass dieser Eindruck, dass die Artus-Geschichte, deshalb erzähle ich das, im Mittelalter spielt, der ist auch dadurch entstanden, weil halt im Mittelalter diese Artus-Literatur so reich blühte. Also es war ein Thema, was im Mittelalter eine Zeit lang ganz groß war, aber eben nicht eigentlich dort spielt. Und das ist aber so ein Missverständnis. Und erzähl weiter. Ich will gar nicht so ständig deinen Redefluss stören. Ich finde es ja interessant, was du rausgefunden hast.
Ja, da geht's dann schon los. Der Begriff einer Burg war zur damaligen Zeit ein Lattenzaun und ein Wachturm. Zum Beispiel. Tatsächlich hat Artus aus Sicht der Kelten was ganz Modernes gewagt, nämlich eine Burg aus Stein zu bauen. Das war ja damals nicht selbstverständlich. Also ja, auch die Häuser, alles war aus Holz, selbst die Dachziegeln waren aus Holz gefertigt. Ich habe erfahren, aus den unteren 7 Metern von Fischen, weil da keine Astlöcher vorhanden sind. Also das ist dann ein sehr haltbares und dichtes Material gewesen. Ja. Hinzu kommt, das Dach musste sehr steil sein, weil je steiler das Dach war, desto teurer, desto länger war es auch haltbar. Ja. Also sind so Nebendinge, ja. Ich habe ein Problem damit, die Artus-Geschichte so zu erzählen, wie sie im Allgemeinen erzählt wird. Ja. Deswegen mag ich jetzt gar nicht so viel darauf antworten, weil
das haben wir ja auch schon abgehandelt. Wir gehen jetzt mal, darauf ein, praktisch wie du sie erzählst. Und vielleicht, ja, führ uns in die Geschichte ein. Wann fand sie wirklich statt und wo?
Also, die Spätantike war noch nicht das Ende des Römischen Reiches. Das Römische Reich im Osten hat ja noch sehr lange weiter existiert. Das Weströmische Reich ist auch erst ca. 530 tatsächlich zusammengebrochen, nachdem ein Meteorit wohl in Australien eingeschlagen ist und die Erde verdunkelt hat. Und im Sommer Schnee fiel. Dadurch wurde die Ernte unmöglich. Da ist dann tatsächlich erst alles zerfallen. Die Burgunder hatten ja noch weit später gedacht, das Römische Reich existiert noch, also weil auch die Nachrichten, die vorher sehr gut geflossen sind, ja, mit etwa 50 Kilometer am Tag haben sich Nachrichten verbreitet. Es gab sogar Redakteure, die dann geguckt haben, welche Nachrichten dann von welcher Station wohin weitergingen. Nicht mehr mitbekommen haben, dass das ganze System gar nicht mehr funktioniert hat. Also viele sagen ja, mit der Völkerwanderung wäre das zusammengebrochen. Ja, da hat es Umbrüche gegeben und das ist auch ein wichtiger Aspekt, auch bei dem König Artus. Weil diese ganzen Umwälzungen auch überhaupt erstmal dazu geführt haben, dass er so weit gekommen ist, wie er gekommen ist, weil sonst wäre das vielleicht gar nicht denkbar gewesen, weil die Strukturen der Römer waren sehr streng, was zum Beispiel auch Steuerzahlungen und dergleichen anging, ja, oder man musste sich legitimieren lassen aus Rom, wenn man jetzt ein Stück Land hatte und hat dann eine Burg darauf gebaut, also man hat dann eine Palisade aus Holz gezogen ums Dorf und dann war man ein, ich sag mal Reich, was man schreibt REX, also und viele Leute sagen Rex, aber das X ist so ein Schlaut wie im Spanischen, also der Rex war der König und ein König war ein Anführer eines kleinen Stückes Landes und hatte die Verantwortung der Verteidigung dieses kleinen Stückes Landes, was er besaß, gegenüber Rom. Und dafür musste er aber legitimiert sein. Ja. Dann gab es noch den Dux, also D-U-X, Dux, Duc, Französisch. Das war ein Anführer, der hatte eine bewegliche Armee, also ohne Land. Ja. Und die waren schnelle Eingreiftruppen, wenn irgendwo es Stress gab. Also so war das organisiert. Also das heißt jetzt einfach mal so hergehen und ich bin jetzt hier der König, auch wenn das jetzt der Merlin sagt, war so nicht denkbar eigentlich. Ja. Und aber durch diese Umwälzung, durch diese ganzen Probleme, die Römer hatten mit den Goten auf der einen Seite und also eigentlich von den Hunnen angetrieben, die ja da die chinesische Mauer gebaut worden ist, nicht mehr nach China plündern gehen konnten, sich andere Wege gesucht haben, dadurch Richtung Westen vorgezogen sind, dadurch die Hunnen vertrieben haben. Die Hunnen haben wieder andere vertrieben. Also so ist dann diese ganze Völkerwanderung überhaupt entstanden und hat natürlich für einige Unruhe gesorgt. Hinzu kam, dass die römische Armee immer teurer wurde. Es war sehr kostspielig, so eine Einheit zu halten. Also hat man dann sogar angefangen und hat Germanen oder Goten oder wie auch immer als Auxiliare, also Hilfstruppen, beschäftigt. Die waren günstiger, ja, und die hatten natürlich immer so ihre eigenen Interessen und haben dadurch eigentlich noch mehr Chaos verursacht. Ja. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir mal da an, wo die ganze Geschichte beginnt, weil Artus war nach dem, was ich eigentlich erforsche, nur ein Nebensatz. Das hört sich jetzt so
witzig an. Du hast ja auch allerhand Bildmaterial vorbereitet. Wollen wir das mal einblenden oder soll das erst später kommen?
Nein, fangen wir vielleicht mal an mit der Aurelianischen Mauer.
Ja, erstmal noch ganz kurz, bevor wir die zeigen, zeigen wir nochmal dein Buchcover. Also du hast zu dem Thema noch mal einen historischen Roman geschrieben und der ist schon erhältlich. Hier seht ihr das Cover, liebe Leute. Unten findet ihr auch einen Buchlink. Du arbeitest aber derzeitig auch daran, dein ganzes Wissen in einem Sachbuch zusammenzufassen. Also das ist gerade in Arbeit, ein Sachbuch zum Thema, unter anderem zu diesem Thema. Aber den Roman gibt es schon, nur so am Rande, unten in der Videobeschreibung für die, die es interessiert. Aber jetzt steigen wir auch tatsächlich mit der Aurelianischen Mauer einmal an. Die sehen ein. So. Die
Gut,
sehen wir hier.
also hier beginnt tatsächlich die Geschichte mit der kleinen Vorgeschichte. Die Römer haben ja den Tempelschatz in Jerusalem entwendet gehabt und nach Rom geschafft. Und der war dort in einem Museum ausgestellt. Also jeder, der den sehen wollte, konnte das. Also es war jetzt nichts, womit man irgendwas finanziert hätte. Also es waren unermessliche Mengen an Gold und anderen Gegenständen, unter anderem diesen Schaubrottisch oder diese Menora, wie heißt das, Menora?
Minora, ja.
Wobei, da kommen wir später noch dazu, also das Ganze war da ausgestellt, also auch die Römer hatten schon Museen und jeder wusste, dass das dort ist. Und die Aurelianische Mauer, die hat Rom verteidigt, also das heißt, die war dermaßen gut befestigt, da kam so leicht ja keiner rein. Bis dann Alarisch, mit einer langen Vorgeschichte, sondern ein anderes Thema, dann auch vor Rom 410 stand.
Also der Herrscher
Und
der Westgoten, noch mal am Rande erwähnt.
genau, und der übrigens Reich Ala würde man vielleicht eher sagen, also weil da haben wir schon wieder dieses Risch, das Risch, Reich, ja, Rex, das haben die Goten in den Namen mit eingewoben, also eigentlich hieß er nur Ala und war ein Reich. Ja. Und der stand da jetzt vor der Mauer und wäre da auch gar nicht weitergekommen, hätte ihm nicht einer ein Tor aufgemacht. Also das heißt, er hatte da irgendeinen, der des Friedens willen ihn reingelassen hat, was natürlich dazu geführt hat, er hat Rom gnadenlos geplündert und unter anderem den Schatz, also Teile des Schatzes mitgenommen. Also den Schaubrottisch und die Menora, die hat er sogar dagelassen, weil der Schaubrottisch nur vergoldet war, also nicht aus Reingold. Und hat dann in einem unendlich langen Zug an Wagen diesen Goldschatz abtransportiert. Es ist unfassbar, wie viel Gold da weggeschafft worden ist. Ich habe jetzt nur so vage 200 Karren im Kopf. Jeweils so weit beladen, dass halt eben noch zwei Ochsen oder was halt davor war, das noch ziehen konnte.
Und reden wir jetzt ausschließlich von dem ursprünglich jüdischen Tempelschatz oder auch noch von anderen Schätzen,
Ich
die der da
befürchte,
geraubt
da
hat?
sind auch noch weitere Goldwerte von anderen Beutezügen dort ausgestellt gewesen. So genau weiß das allerdings keiner mehr. Oder ich habe zumindest da noch keine genauen Hinweise gefunden, welche Anteile von woher jetzt gestammt haben könnten. Ja. Jedenfalls wollte er dann mit diesem Schatz nach Afrika. Also das Problem war die Versorgung der Goten. Die hatten ja dann kein eigenes Land mehr. Sie wollten aber ein eigenes Land haben. Und Afrika war damals die Kornkammer des Römischen Reiches. Und da war ja noch ein breiterer Grüngürtel als heute. Und dahin wollte er eigentlich. Und auf dem Weg dorthin, der wollte, soviel ich weiß, so nach Sizilien übersetzen, von Sizilien dann weiter, hat aber ein Sturm dann die ganzen Schiffe damals ruiniert. Und dann auf dem Rückweg, weil er dann über den Landweg Richtung Spanien wollte, ist er dann in Cosenza gestorben.
Das sehen wir hier.
Ah,
Das
genau. Ja,
ist
und
jetzt in Spanien,
nein,
im heutigen Spanien.
das ist in Italien. Das ist
Ach so, aber er war auf dem Weg nach
er war auf
Spanien.
dem Weg nach Spanien, ja, also und kam dann durch diesen Ort Cosenza. Hier steht es zum Glück drin, weil mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe. Und hier sehen wir auch diesen Fluss, der da langläuft. Der kommt einmal von links und einmal von rechts. Der trifft da aufeinander. Und dieser Fluss wurde dann umgeleitet. Und sein Grab liegt quasi irgendwo in diesem Flussbett. Wobei ich der Meinung bin, dass der Fluss nicht zurückgeleitet worden ist. Also es das heißt, sein Grab müsste also irgendwo in dem Ort sein. Ne?
Okay, also die Geschichte sagt offiziell, man hat den Fluss umgeleitet, die offizielle, ihn dann im Flussbett begraben und den dann zurückgeleitet, also dass er jetzt praktisch unter dem Wasser liegen
Ja,
würde. Und du vermutest aber, dass man den nie zurückgeleitet hat.
und angeblich mit dem ganzen Gold. Und das war eine super Propaganda. Ja, wie
Das, das
gesagt,
hieß,
man.
das, das hieß aber auch theoretisch, würde dort in Cosenza der jüdische Tempelschatz liegen müssen, wenn die Geschichte so stimmen würde.
Ja, der jüdische Tempelschatz, wie gesagt, ein Teil davon, also diese wichtigeren Objekte, ja, wie den Schaubrottisch oder so, die hat er gar nicht mitgenommen. Das ist dann auch eine ganz andere Geschichte. Werde ich vielleicht in naher Zukunft mich mal näher mit beschäftigen. Also, aber angeblich wurde alles Gold dort mit vergraben. Deswegen sind ja auch so viele Schatzsucher dort unterwegs, weil sie da eine enorme Menge an Gold vermuten. Ich gehe davon aus, in seinem Grab wird auch das eine oder andere mit dabei sein. Allerdings nicht in den Mengen, die man da erwartet, weil ich unterdessen klar herausbekommen habe, dieser Zug mit diesen vielen Wagen, der ist weitergegangen. Vielleicht gehst du mal auf die nächste, da haben wir nämlich die ganze Mittelmeerregion mal zu sehen. Also wir sehen den italienischen Stiefel. Wie gesagt, der war unten bei Sizilien, wo er übersetzen wollte. Dann zurück. Cosenza ist im unteren Teil des Stiefels, so in der Mitte irgendwo. Und der Zug, der lief dann aber an der Küste entlang der italienischen, bis dann oben über Nizza kamen sie. Und dann waren die Goten aber so geschickt und haben einen Scheinzug weiter nördlich weiterlaufen lassen, weil sich das unterdessen herumgesprochen hatte, dass dieser Schatz unterwegs ist und die Franken unter anderem da schon dahinterher waren. Die haben natürlich dann diesen Scheinkonvoi angegriffen und der andere ist in aller Seelenruhe Richtung Pyrenäen weitergezogen. Und dort kam es dann, sagen wir mal, zu einigen Zwischenfällen, wo dann dieser Zug auseinandergerissen wurde. Also ein Teil der Goten ist ja nach Spanien weiter und hat einen Teil mitgenommen, aber einen nicht so großen. Und dann haben die Goten sich ja da in diesem unteren Bereich von Frankreich ansiedeln dürfen. Und aber ein Teil, der auf dem Weg dorthin war, wurde dann überfallen. Ich mache es jetzt ohne Vortigern. Also Vortigern hat diesen Teil erbeutet und hat diesen dann mitgenommen in die Bretagne.
Und Vortigern ist doch jetzt das erste Mal eine Figur, also bis jetzt mit Alarich und so weiter haben wir uns jetzt im, ja, das sind Protagonisten aus der ganz normalen Geschichtsschreibung, aber mit Vortigern haben wir jetzt das erste Mal eine Figur aus der Artus-Sagenwelt, ne?
Genau, ja. Also, Das war eigentlich Fortikus, also auch ein Römer. Und der hat, wie soll man sagen, selbst irgendwie reich werden wollen, also Anführer, hat aber keine Legitimation da bekommen. Also das war für ihn auch so ein Hin und Her. Und mit diesem Goldschatz natürlich war er dann in der Lage, sich entsprechend einzukaufen und in Kondate, also Rennen, hat er dann die Macht übernommen. Er selber war dann durch Zufall Arianer, weil die Goten auch größtenteils arianisch waren, aber er sagt ja, die wären christlich gewesen, das ist aber so gar nicht richtig. Also ein Großteil der Goten waren auch noch Juden und ein Teil vielleicht jetzt auch Christen, aber wie gesagt eher arianisch.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja,
Juden. Kannst du das mal näher erklären? Das höre ich zum ersten Mal.
Das ist, ja, da muss man nämlich auch lange ausholen. Und zwar der Stamm Benjamin, der ist ja eben dann da vertrieben worden und der ist dann über Sparta, wo sie eine ganze Zeit lang gelebt haben, weiter ins gotische Reich gewandert. Das heißt, ein Teil der Goten waren Juden und der jüdische Glaube hat sich ja da auch in der Region lange gehalten. Also,
Von welcher Region sprechen wir jetzt?
Oberhalb von Griechenland. Also ich habe jetzt dummerweise die römische Karte in der Pfolien. Oberhalb von Griechenland, am Schwarzen Meer, die Region.
Da, wo die Goten so ungefähr siedelten, bevor sie dann so loszogen, das meinst du? Das ist ja ein bisschen auch heutige Ukraine.
Die Ukraine, ja, das ist dann der oberste Bereich, also eher Moldau vielleicht noch und wie gesagt, die ganze Schwarzmeerküste entlang, ja. Auf der westlichen Seite. Was heute, was ist das? Rumänien, Bulgarien, so die Ecke, ja. So, und deswegen hat sich auch dann der jüdische Glauben eben in diese Region danach, das ist ja dann Südwestfrankreich, mit hin transportiert. Ja. Und aber das ist nur mal so am Rande, aber dieser Fortikus hat sich eben dann arianisch taufen lassen und war dann danach Fortigern. Und wie gesagt, er hat dann den ganzen Schatz in die Bretagne geschafft. Und das ist dann eben jetzt mit die Grundlage der ganzen Artus-Geschichte. Ich hatte Artus nämlich in dem Zusammenhang nur mit einem Nebensatz erwähnen wollen, ja, und habe dann mich aber gefragt, ja, und was hatte er dann jetzt mit dem Schatz zu tun? Und das war meine Grundlage, weshalb ich überhaupt in diese ganze Artus-Sage dann eingetaucht bin, weil der Schatz ist ja weitergewandert, ja. Das ist aber dann auch wieder eine andere Geschichte, aber da bin ich dann jetzt erstmal hängen geblieben und deswegen überhaupt dann in der Lage gewesen, den Artus in die Bretagne zu verorten.
Wir können ja weitermachen, wir können uns jetzt ja mal die...
Genau, jetzt kommen wir, ja, Frankreich, wir sehen hier jetzt für alle, die Frankreich nicht so kennen, diesen Zipfel oben im Westen, ja, das ist dann die Bretagne, der Zipfel, der nach oben geht, ist ja schon Normandie, in dem Winkel unten, das kennt fast jeder, ist ja dieser Mont Saint-Michel, der in meiner Sage, nein, in meiner Geschichte, die da keine Sage mehr ist, hoffentlich, oder nur teilweise, auch vorkommt, weil da ein unheimlicher Riese gelebt hat. Jetzt sehen wir, dass unten diese Gironde, das ist dieses, so ein Flussarm, der immer breiter wird, in etwa der Mitte, also von der Bretagne nach Spanien runter, hineinfließt. Und bis dahin war dann das gotische Gebiet. Ja, auf der anderen Seite, bis zur Loire hoch, waren die Piktonen. Und da klingelt es vielleicht schon.
Ja, weil die Piktonen sind jetzt praktisch ein keltischer Stamm im heutigen Frankreich. Und es gab aber auch das Volk der Pikten im heutigen Schottland. Und das, genau. Das ist jetzt praktisch, was du sagst, die Verwechslung der Geschichte, dass man die falsch sonst in der Artus-Forschung praktisch identifiziert. Die Piktonen sind nicht die Pikten.
So, und oberhalb der Loire lebten die Jähren. Ja, also ich habe allerdings das nur in Form eines Flusses noch nachgewiesen, der so heißt, weil das Volk ist komplett untergegangen. Also, aber das waren nicht die Iren, sondern die Jähren.
Mhm.
So, und die sind auch ziemlich nah an der Bretagne dran. Also ich sag mal, geografisch ist da jetzt nichts mehr im Weg, außer vielleicht ein paar Flüsse. Ja, so. Und jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte im Prinzip, nämlich zu einem Ort, den ich vermute oder davon ausgehe, dass hier Artus geboren wurde. Und zwar überliefert ist der Ort Caerleon, ja, als Geburtsort von Artus. Aber Car ist Care. Care ist das keltische Wort für Hof. Das taucht in der Bretagne sehr oft auf. Also ich sag mal, jedes kleinere Anwesen heißt da Care.
Mhm.
Und das weiß ich auch, weil ich als Jugendlicher schon ab und zu Urlaub in der Bretagne gemacht habe und unsere Vermieterin mir versucht hat, so ein bisschen keltisch beizubringen, wofür ich ihr heute noch sehr dankbar bin. Und Caer, wie gesagt, Hof und Caerleon, also Hof Leons. Leon ist allerdings auch ein Landstrich da oben. Und das ist heute St. Paul de Leon in der Bretagne. Und wir sehen hier einen Hügel. Und dieser Hügel, gehe ich davon aus, war in keltischer Zeit zum einen von einer römischen Mauer umgeben, also beziehungsweise wahrscheinlich Erdhügel mit Palisade drumherum, aber es ist als römischer Ort überliefert. Und der König, also der Reich, hatte natürlich das Recht, auf so einem Hügel auf dem höchsten Punkt zu bauen. Wie schon erwähnt, mit einem Haus, das wahrscheinlich dann den spitzesten Giebel hatte. Alle anderen konnten sich diesen Winkel nicht leisten. Das war ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und in meinem nächsten Bild, da sehen wir mal, wie ich denke, dass das Haus des Königs ausgesehen hat. Also wir sehen so eine Art günstiges Fachwerk. Grob
das ist bauen. So eine Art Langhaus, ne? So, die Germanen hatten ja beispielsweise so Langhäuser, die sind, so erinnert mich ein bisschen daran.
Ja, also wie gesagt, Fenster eher nicht. Oben war auch, also man sieht keinen Kamin, sondern da gab es eine Öffnung oben am Giebel. Da ist dann der Rauch ausgetreten. Die Feuerstelle war in der Regel, wenn ich jetzt den Archäologen trauen kann, in der Nähe des Eingangs, also so, dass, sagen wir mal, auch die Frischluftzufuhr direkt dann ans Feuer, dann hoch und raus und dass man im hinteren Bereich jetzt nicht an der Rauchvergiftung zugrunde gegangen ist. Also das war dann auch schon so durchdacht. Wie gesagt, diese Ziegeln aus Holz. Und das Ganze habe ich aus einem Keltendorf da in der Nähe vom Donnersberg davon abgesehen in Erfahrung gebracht. Die haben das wunderbar konstruiert. Und da sieht man so die ganze keltische Bauart und Lebensweise hervorragend. Das kann ich jedem empfehlen, der hier irgendwo in der Nähe ist, sich das dort mal anzuschauen. Das ist sehr aufschlussreich, ja. Und wie gesagt, in so einer Hütte, würde man heute sagen, damals das schickeste Haus im ganzen Ort, ja, ist Artus zur Welt gekommen. Und das hat ja ein bisschen so eine Vorgeschichte. Seine Mutter, die Igerne, die war ja eigentlich mit einem anderen verheiratet, und Artus Vater hat sie, ja, ich sag mal, mehr oder weniger geraubt. Und Merlin hat ihm dabei geholfen. Und natürlich in der Sage steht dann, hat sie verwandelt. Ja, also ich meine, ich bin froh, so halber Franzose zu sein und kenne dadurch so diese französischen Redewendungen. Ja, sie sind hier ja so nicht geläufig, aber dann ist mir so aufgefallen, verwandelt, das heißt bei uns einfach nur verkleidet. Also nichts Mystisches, sondern es hat oft immer so einen ganz eine normale Erklärung. Also Merlin hat diese verkleidet, so dass sie aussahen wie andere. Ich muss sagen, die Leute haben, glaube ich, auch damals nicht so genau immer hingeguckt. Sie haben sich sehr von Kleidungen ablenken lassen. Die Kleidung war ja auch Ausdruck des Standes. Das haben wir ja heute alles gar nicht mehr. Heute schaut man jemand ins Gesicht. Obrigkeiten durfte man noch nicht mal ins Gesicht unter Umständen schauen, je nachdem. Also das waren ja so ganz andere Verhältnisse. Also jedenfalls hat Merlin, da sehen wir es, diesem User geholfen, die Igerne zu bekommen. Und wie gesagt, sie war mit diesem Gorlois, ein Duchs, wie ich schon erwähnt habe, also eher beweglicher König, verheiratet gewesen. Aber die Geschichte jetzt zu erzählen ist zu lange, um es kurz zu machen. Merlin wollte dafür aber das Kind haben.
Ich hake noch mal kurz ein, was wir hier sehen, ist ein Stammbaum, eine Genealogie, die du selber erstellt hast, praktisch mit diesen ganzen mythischen und historischen Figuren zusammengetragen, wie die zusammenhängen. Man sieht jetzt links, es geht Usa oder Uta, das ist der Vater von Artus, ne? Den sieht man so nicht, der dritte von links in der Mitte. Und daneben ist dann die Igerne, und das ist diese Frau, die er jetzt praktisch raubt, ne?
Genau. Mit Hilfe von Merlin, wie gesagt. Und hier sieht man nämlich jetzt auch ganz schön schon mal so ansatzweise, dass Artus eben kein No-Name war. Ja? Also das ist jetzt hier nicht zu sehen, aber wenn man mal ganz zurückgeht, dann haben wir diesen Augustus, Marcus Aurelius Claudius den Zweiten, auch Gotikus genannt. Auf ihn folgte Augustus Flavius Claudius Constantius der Erste, Chlorus, das war dessen Sohn. Der hatte wiederum den Sohn, der auch Augustus wurde, Gaius Flavius Valerius Constantinus, also der sogenannte Konstantin der Erste, der wiederum den Flavius Claudius Constantinus Konstantin der Zweite, den die Engländer auch Konstantine nennen. Ja. Und der hatte wiederum einen Sohn, der jetzt anscheinend keinen Titel hatte, Flavius Claudius Constantinus, Konstantin in Klammer der Dritte, so von der Historie aus. Und der wiederum hatte den User als Sohn, der war dann Reich, ja. Und Artus ist jetzt sein Sohn. Also er kommt also aus einer römischen Kaisersfamilie. Also das heißt einer höhergestellten Familie. Also er war kein No-Name. Er wurde zum No-Name in dem Sinne, dass ja Merlin ihn haben wollte und ihn an einen Ziehvater gegeben hat.
Und wer war jetzt Merlin und warum will der den haben?
Ja, Merlin hat ja Jusser geholfen, und Merlin hatte die Befürchtung, dass es zu viele Feinde gäbe, die darauf trachten würden, den Artus umzubringen. Es war damals gang und gäbe, dass Thronfolger schon im Vorfeld aus dem Weg geräumt wurden. Und
Er
deswegen.
wäre jetzt praktisch Thronfolger gewesen von so einem kleinen Königtum dort in der
Ja,
Bretagne.
also wenn nicht sogar mehr, also Anspruch sogar unter Umständen auf einen Augustustitel oder Cäsar zumindest oder Kaiser.
Also den
Ja.
römischen Kaisertitel.
Ja, also Kaiser ist ja ein Unterkaiser und Augustus ein gewöhnlicher Kaiser und dann gab es ja noch den Senior Augustus, der dann alle Kaiser angeführt hat. Das ist, was viele ja nicht so wissen, ist, es gab nicht nur einen Augustus in der Spätantike, sondern die haben sich das geteilt, die Aufgaben und die Gebiete, weil das für einen zu viel war. Die mussten ja überall präsent sein, wo es geraucht hat. Und das hat ja einer gar nicht geschafft. Man muss ja bedenken, so eine Armee, die konnte man vielleicht mit 30 Kilometer am Tag verlegen, unter günstigen Bedingungen. Und wenn jetzt irgendwo da die Perser Stress gemacht haben und gleichzeitig die Germanen, das ging nicht. Also deswegen hat man dann zum Beispiel die Rheingrenze hatte ein Augustus oder Cäsar, ja, und dann die Donaugrenze, Afrika. Gegebenenfalls war noch da in, was heute ja so Jugoslawien die Gegend ist, auch noch mal eine, also das heißt, so hat man das dann verteilt, ich meine auch Italien, Rom. Das war aber ständig im Hin und Her, also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass das Gebiet dann dem war, sondern manchmal waren es vielleicht vier, die sich das geteilt haben und manchmal auch sechs oder acht. Ja. Also wie gesagt, Artus ist also kein No-Name und das wusste Merlin und er wollte ihn schützen, hat ihn zum No-Name gemacht, weil Eltern, die ihn aufgezogen haben. Und erst als dann, ich sag mal, so ein Vakuum entstanden war, weil kein Herrscher da war, hatte dann Merlin diesen Trick mit dem Schwert sich einfallen lassen. Also in meinem Roman, da ist es natürlich vielleicht jetzt auch ein bisschen weit hergegriffen, aber ich habe keine bessere Lösung bisher gefunden. Also dieses Excalibur war ein Stahl. Damals gab es noch keinen Stahl. Die Mischung, die die damals aber hatten, war noch magnetischer Stahl. Also habe ich extra mich schlau gemacht. Also konnte man den mit einem Elektromagnet halten. Es gab damals ja auch schon Batterien, das will man nur nicht wahrhaben heute. Es wurden ja aber teilweise welche gefunden. Also diese Geschichte mit dem also Strom zum Vergolden zum Beispiel, ja, das war ja bekannt. Merlin war jetzt ja ein Druide, also ein Gelehrter. Also nichts mit ja, ich meine, vielleicht ein bisschen Götterwissen war natürlich mit dabei, ein bisschen Seelsorgen, aber Heilkunde, aber auch Mechanik und dergleichen waren den Druiden nicht unbekannt. Sie haben es nur nicht weitergegeben, sie haben das unter sich behalten. Das waren Geheimwissen. Die haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 20 Jahre lang studieren müssen, bevor sie selbst Druide werden konnten. Also sie hatten ein unheimliches Wissen über alles Mögliche. Ne? Deswegen könnte das eine Lösung gewesen sein. Wie so oft wurde damals aber alles zerstört, Spuren verwischt Und es sind viele Dinge aus der damaligen Zeit einfach wieder in die Vergessenheit geraten, die es aber mal gab. Das ist eine Möglichkeit. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Es war eine Vermutung, wie das Schwert hat festgehalten werden können. Es kann aber auch auf mechanischem Wege natürlich, dass irgendein ein Klemmverschluss oder dergleichen darunter angebracht war. Zumal das Schwert nicht in einem Stein steckte, sondern in einer Treppe. Ja, was hinter der Treppe war, weiß man ja nicht. Vielleicht war ja dahinter ein kleiner Geheimgang oder. Und zwar an diesem Hügel, den wir eben vorhin gesehen haben. Da muss diese Treppe hochgegangen sein, weil das Ganze auch in dem Ort stattgefunden hat. Ja. Jedenfalls, Merlin hat also es irgendwie geschafft, dieses Schwert, wenn andere dran gezogen haben, festzuhalten. Und als Artus gezogen hat, ups, war es draußen. Und jetzt kommt hinzu, dass sich damals das Christentum gerade ausgebreitet hat und die Druiden wohl gesehen haben, dass sie keine Chance haben, im Christentum weiter zu existieren. Später hieß es, also zumindest in der Schule hat man das uns so gesagt, dass die Druiden alle Priester wurden, ja, und in die Kirche eingetreten wären, weil es wäre ja gar nicht so weit weg gewesen. Ich sehe viel eher, dass die Druiden sich zu einem Geheimbund zusammengefasst haben. Es gab Einzelne, die sind übergetreten, aber die sind alle untergetaucht und haben in Geheimbünden weitergelebt. Und jetzt kommt eins hinzu: Bei den Kelten war es ja so, dass ein Rech oder Reich, ja, nur für die Armee zuständig war. Also das heißt, das Volk wurde nicht von einem König angeführt, sondern nur die Armee. Das waren die Druiden, die das Sagen hatten. Die Druiden waren für das Volk zuständig, für wer was, wie, wen, warum macht, Hochzeiten, alles Mögliche waren die Druiden. Und der Druide stand über dem Reich. Ja.
Also ein bisschen, ja, wie ein Papst im Kleinen sozusagen.
Ja, aber
Ein Bischof oder so grob verglichen. Es war halt eine geistige Führerschaft.
bei den Römern war es anders. Der Augustus war auch gleich der Pontifex Maximus. Also das heißt, der Augustus hat entschieden, wie die Religion im Staate lief. Ja? Damals in der Zeit, als das alles noch in Anführungszeichen heidnisch war, gab es auch schon den Pontifex Maximus. Und der hat halt vorgegeben, wann welche Zeremonien abzuhalten sind oder die Feste, die Feierlichkeiten für die Götter angeführt. Ja. Und das hat sich erst später dann unter einem Konstantin verändert, und der Pontifex Maximus hat sich gelöst von der weltlichen Politik und hat das Christentum dann angeführt. Jetzt hat Merlin aber genau den umgekehrten Weg gemacht und hat aus Artus einen King geschaffen ist. Der Begriff taucht hier zum allerersten Mal auf. Der King war also Anführer der Armee und des Volkes, also auch geistiger Führer.
Verstehe. Also der war ein, ja, man könnte jetzt sagen, er hat ein sakrales Königstum begründet.
Genau. Aber das war nicht christlich. Ja. Ich sag mal,
Könnte man dann vielleicht auch sagen, Artus war dann sowas wie ein Druidenkönig?
sorry, ich habe es gerade
Also, dass
akustisch
man
nicht.
sagen könnte, Artus war sowas wie ein Druidenkönig.
Ja, im Prinzip schon. Allerdings hatte er nur einen Teil der Ausbildung absolviert, aber er war in viele Dinge eingeweiht, auf alle Fälle. Ja. Ich sag mal, da ja die Druiden in den Untergrund gegangen sind, war er sozusagen so noch der Sprecher nach außen. Und wenn man dann so Sachen eben wie die Tafelrunde, auf die wir dann später noch kommen, betrachtet und so die ganzen, ich sag mal, religiöse Hintergründe, weil die Römer, die hatten ja diesen Mithras-Kult, den Sonnenkult, die unbesiegbare Sonne als Hauptgott. Ja. Das spielt da nämlich auch noch mit rein. Und deswegen wage ich hier zu behaupten, dass King Artus mit dem Merlin so die Vorväter sind für, sag mal, jetzt habe ich gerade einen Hänger, wo warst du drin? Bei den Freimaurern, genau. Eine Art
Vorläufer als Geheimgesellschaft für Geheimbünde. Genau.
Ja, als so eine Art freimaurerische Gesellschaft etabliert haben. Ja,
ja, das wäre insofern interessant, weil die Freimaurerei sich ja auch auf die Tempelritter zurückführt, die ja auch in Frankreich und gerade auch Südfrankreich dann wiederum sehr aktiv waren. Da gab es auch die Katharer, also gab es ja so einige Gruppen auch, die ihre Wurzeln im heutigen Frankreich haben, die damit zusammenhängen. Insofern könnte das natürlich da auch eine Rolle spielen. Ist schon zumindest interessant. Ne? Das könnte man näher erforschen.
Aber das ist dann auch die nächste Sache. Diese Tempelritter waren die, ich sag mal, mehr oder weniger so eine Fraktion da dagegen. Aber da kommen wir dann vielleicht später noch dazu.
Mich würde noch interessieren, du hast ja auch noch eine Folie vorbereitet, wo es um keltische Buchstaben geht. Weil du rausgefunden hast, dass da manches falsch heute interpretiert wird. Wollen wir uns das mal angucken und du erklärst das mal, was es damit auf sich hat?
Ja, gerne.
Das haben wir nämlich hier. Oder warum das überhaupt wichtig ist. Und,
ja, also wenn man so keltische Texte sieht und die liest, dann ist das so ein Kauderwelsch, der da entsteht, durch den man dann so gar nicht durchblickt. Es gibt dann irgendwas wie so Gunivere oder so oder so Sachen, die aber, wenn man dann die Buchstaben austauscht, einfach auf Geneva kommt. Ja. Deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man sich mal die Buchstaben genau anschaut. Und viele sind einfach beim Abschreiben falsch interpretiert worden und geben gar nicht mehr wieder, was es ursprünglich war. Im Spanischen hat ja sich einiges erhalten, wie zum Beispiel dieses X, was mehr so ein Sch ist, also wie wir sagen Taxi, aber die sagen Taschi, ja. Oder dass ein Doppel-L so J ist, das hat im Französischen ja auch Bouteille, also das heißt, im Deutschen dann fängt man an und das Doppel-L ist natürlich ein L, ja, aber dann entstehen Worte, die aber nicht mehr den Sinn wiedergeben. Ja. Und ganz schwierig ist es bei dem W, weil wir haben einmal das W, ja, aber wir haben auch das U. Ja, und das unterscheidet sich tatsächlich nur durch so einen kleinen Bogen zwischen den beiden zusammengefügten Us. Und wer das übersieht, hat schon ein anderes Wort kreiert.
Hat schon verloren, ja. Dann haben warum ist das jetzt für die Artus-Forschung wichtig?
Weil das Ganze ja im keltischen Gebiet stattgefunden hat. Und wenn man jetzt diese Buchstaben nicht umbenennt, also oder umstellt, versteht man vieles nicht, wo es denn wirklich war. Ich mache mal ein Beispiel. Da gibt es diesen Riesen, jetzt Isbadaden, ja, Ysbaddaden, ja. Und wenn man jetzt mal schaut, und das Y ist jetzt so eher so ein polnisches O, ja, und nicht Y, dann entsteht ja schon mal aus dem Anfang ein Osbad. Ja? Kein Isbad, Osbad, Osbad. Ja? Und dann haben die Kelten ja geschrieben, wie sie wollten. Und dann kommt nämlich bei dem Doppel-T Osbadetaten heraus. Und dann haben wir den Ort Taden. Und den Taden, das ist an der Nordküste der Bretagne, also in Richtung von dem Mont Saint-Michel, den gibt es, den Ort. Und wenn man jetzt weiß, also es ist Osbad von Taden, dann weiß man, aha, das war der Reich des Ortes Taden.
Verstehe.
Ja,
ja, das ist also wichtig, um auch diese Figuren rund um Artus dann geografisch richtig einordnen zu können und das Schritt für Schritt alles zu entschlüsseln.
Jetzt haben wir zum Beispiel diesen V-Buchstaben. Und auch beim Spanischen hat mich das schon fasziniert, dass bei denen das V und B ist. Und V und B wurden damals gar nicht unterschieden. Es war einfach ein Bub. Ja, also das heißt, es ist kam ein bisschen auf die Schreibweise drauf an, aber B und V sahen sich so ähnlich, da wird es auch schwierig. Und bei dem S, ja, wir hatten ja im Altdeutschen dieses spitze S, ein Mitten-S und ein Schluss-S. Ja, und ähnlich war es bei den Kelten, die hatten also dieses F mit dem durchgehenden Balken und das S mit dem angesetzten Balken. Und das ist ganz schnell zu überlesen. Und dann wird da aus einem Fab San. Und San macht irgendwie wieder Sinn, weil es ist der Sohn. Ja, und nicht Fab. Und das haben wir sehr oft, dass da irgendwo Fab so und so steht. Ja. Und ja, wenn man Fab sagt, dann das passt nicht. Ja.
Ja, ja, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel im Russischen die Geschichte, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber es ist immer faszinierend, dass die Russen das H bei für sie ausländischen Begriffen zu einem G machen. Also dann ist es nicht Hamburg, sondern Gamburg und Ganova und Hitler ist Gitler. Und wenn man das nicht weiß, dann versteht man manchmal nicht, wovon die wiederum reden. Also diese, dass so Konsonanten irgendwie vertauscht werden. Das kommt öfter mal vor, aus verschiedensten Gründen, auch weil Sprachen sich wandeln. Es gibt ja auch so eine Lautverschiebung, gab es im Germanischen, das aus TS wurde, also wie wir denn aus Watta wurde Wasser, ja, und im Englischen ist es noch Water, da ist das nicht passiert. Also gut, aber kommen wir mal von den Buchstaben weg, zurück zur Historie.
So. Okay, gut. Ja, dann sind wir jetzt an dem Ort, an dem ich vermute, dass da Camelot gestanden hat. Camelot ist natürlich die englische Aussprache von Camelot. Und Camelot, eher französisch ausgesprochen, ist ein Ort an dieser mittleren Spitze der Bretagne. Ja, die Bretagne hat ja so drei Nasen, sage ich mal. Und an der mittleren Nase, dieser Ort heißt heute noch Camelot-sur-Mer oder so, ja, Camelot-sur-Mer, aber der keltische Name war Camelot. So, da hinten ist leider militärisches Sperrgebiet. Ich wäre dazu gerne hin und hätte mal die Steine umgedreht. Da, wo ich stehe, ist im Krieg alles von Granaten und Bomben zerflügt gewesen, weil da die Deutschen eine Fliegerabwehrstellung hatten. Also leider nicht, aber nichtsdestotrotz ist dort hinten in der modernen Festung eine ältere Festung auf alle Fälle in den Grundmauern erhalten, die eventuell sogar noch älter ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Burg des Artus auf diesen Grundmauern draufgebaut war. Ich mag jetzt gar nicht so sehr spoilern wegen dem Buch. Vielleicht liest ja mal jemand. Es gibt allerdings auch einen Grund, warum das Bauwerk nicht mehr steht. Ja? Also es wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht. Deswegen ist da jetzt auch nichts mehr so zu sehen. Also es ist echt schade, dass das Militär so den Daumen da drauf hat. Vielleicht, wenn es mal klarer ist, dass das tatsächlich der Standort sein sollte, dass dann die französische Regierung sagt, gut, dann nehmen wir einen Teil der modernen Festung da zurück, so dass an den historischen Ort die Touristen hin können. Ja, das wäre schön.
Du hast ja auch noch eine Karte vorbereitet, die würde ich jetzt gerne mal zeigen, weil die eben jetzt das Ganze auch noch mal ein bisschen einfacher für die Zuschauer macht, das jetzt mal so zuzuordnen, wo hier was ist. Und da sehen wir jetzt dann ja auch die Burg Camelette links auf der Karte, die wir eben gerade praktisch diesen Zipfel da auf der Fotografie gesehen haben.
Ja, der Zipfel ist halt unterhalb dieser Karte, die ich da jetzt dahin gemacht habe, unter dem K sozusagen, die Nase, die da nach vorne geht. Ja. Jetzt sieht man da auch ein paar Orte und der Ulfin war von Rigonu, ja, und der Akolon, der war nicht von Gallien, sondern von Gullien. Also ich war dort, ich habe das Ganze gesehen, das würde natürlich alles passen, auch dann hinten Laudevenec, das ist auch ein Ort, der erwähnt wird. Und das spielt dann alles in diesem kleinen Gebiet sich ab. Ja?
Das heißt also, Teilgebiet der Bretagne ist eigentlich das, wo die Artus-Geschichte spielt.
Und der Menaison, das ist ein Hügel. Der ist gar nicht mal so hoch, aber durch die Windlage, die der hat, ist das alpin. Von der Bepflanzung. Also das heißt, weil die Winde reißen da immer alles um und da hat man nur so Heidekraut und dergleichen, aber das war bei den Kelten der heilige Berg. Ja? Und sozusagen auch so ein bisschen so einen Schutz in dem Gebiet. Zudem muss man wissen, Brest liegt gegenüber. Beim Asterix kommen die ja irgendwann mal nach Brest, aber das ist falsch, weil das wurde erst so unter User angefangen zu bauen. Man wollte einen Hafen haben nach England rüber, also auf die Insel, die noch anders hieß, aber das habe ich natürlich wieder vergessen. Man muss nämlich wissen, Cäsar hatte damals die ganze Flotte zerstört von den Venetern. Ja, die Römer wollten gar nicht, dass die da so großartig da rumfahren. Und deswegen sage ich ja, dieses Buch von der Frau Leschner, wo er da angeblich mit dem Schiff überall hin ist, halte ich für logistisch nicht machbar zu dieser Zeit. Deswegen passt es alles viel besser in die Bretagne hinein,
was mich
wenn man
jetzt,
dann sieht.
Was mich noch daran interessiert, jetzt ist die Bretagne ein kleiner Landzipfel. Und innerhalb der Bretagne spielt sich die Geschichte auf noch kleineren Landzipfel ab. Das sind ja alles Orte, die waren ja auch damals nicht von weltpolitischer Bedeutung. Das ist hier nicht Alexandrien und Konstantinopel, was wir sehen. Das ist die kleine Burg Camelette. Warum ist jetzt die Geschichte um so einen König aus dieser Region und die Stämme, die da leben und was die da so getrieben haben, warum ist das jetzt unbedingt zu diesem großen Mythos des Mittelalters auch geworden? Oder warum ist das etwas, was so in der Gedächtnisspur des Abendlandes solche Furchen hinterlassen hat? Es gab ja solche Kleinkönigreichen, solche Regionen en masse im keltischen Raum oder bei den Germanen oder Slawen oder was auch immer. Warum ist gerade das jetzt so bedeutsam geworden?
Also es gab ja innerhalb der Bretagne auch mehrere Regionen wie Conway, halt anders geschrieben. Und oben waren die Sachsen eingefallen. und haben auch einen Teil des Gebietes beansprucht gehabt, also ein fünfter Teil, also das Quent, nicht Kent. dann gab es dann auch so doch verschiedene Völker innerhalb der Bretagne. Die großwüchsigen Richtung eben diesem Mont-Saint-Michel. Und die waren sich dann überhaupt nicht eins, weil viele haben Artus abgelehnt gehabt als Gesamtführer. Das hat also erstmal zu Bürgerkriegen geführt. Aber Artus war ein hervorragender Stratege und hat es geschafft, nach und nach das zu einen. Ja. Das nächste war, die Bretagne war bei den Römern in Vergessenheit geraten, mehr oder weniger auch dadurch, dass die Franken sich immer mehr breit gemacht haben und auf der anderen Seite auch die Burgunder. Und da ist das so ein bisschen da, ja, ich sag mal, in der Entwicklung nicht gehemmt worden durch das Römische Reich. Ja. Und dann hat es aber auch Schlachten gehabt gegen die Piktonen und gegen die Goten. Und bei einer Schlacht hat King Artus einem Goten, den er getötet hatte, das Kreuz weggenommen. Also, und hat sich das über die Schulter gehängt. Also es hing irgendwo an der Seite, also nicht um den Hals oder so, sondern ja. Und wie gesagt, das Christentum war im Entstehen. Also bei der Frau Leschner steht dauernd, da werden schon Kirchen, Kathedralen und dergleichen. Lens-de-Venec war das Kloster irgendwann auch erst 400 nach oder also so grob kann man ja nach recherchieren, angelegt worden. Ja, also das Christentum war überhaupt noch nicht hier angekommen. Und aber dadurch, dass er mit dem Kreuz dann da durch die Gegend gelaufen ist, hat man ihm das so nachgesagt, er hätte das Christentum gefördert. Fakt ist, dass Artus wohl Religionsfreiheit zugelassen hat. Also nach dem Motto, jeder mag dem Glauben nachgehen, den er für richtig hält. Ja? Keine Einschränkungen. Also das heißt...
Nochmal zurück auf meine Frage. Vielleicht hast du sie falsch verstanden. Wenn ich das jetzt mal ganz zynisch hier mir angucke, ne? Also jetzt ohne Fable für Artus, dann ist das ein kleiner Landzipfel am Rande Europas mit einem völlig unbedeutenden kleinen Königtum. Mit unbedeutenden kleinen Konflikten. Warum ist das so wichtig geworden? Also warum hat das so eine, wieso ist das der große König, der im Gedächtnis blieb und nicht irgendwelche anderen kleinen Könige, die es gab? Und die nächste Frage, die da dran hängt, hängt das jetzt mit diesem Jerusalemer Schatz, den die Goten geraubt haben, irgendwie in Zusammenhang? Oder warum ist das hier gerade so von dieser besonderen Bedeutung? Oder anders gefragt, hat es diese besondere Bedeutung überhaupt? Ist es Zufall, dass jetzt ausgerechnet das dann immer wieder tradiert wurde und Gegenstand von Literatur geworden ist?
Also einen großen Teil des Schatzes hat dann Merlin verwaltet. Ja. Und einen Teil hat er auch an Artus abgegeben. Also das heißt, hier war mächtig viel Geld im Spiel. Und da, wo die Kohle ist, ja, da ist auch die Macht. Und ich denke mal, dass dieser King Artus mehr oder weniger vielleicht sogar in der Vergessenheit gelandet wäre, wenn die Engländer nicht so vehement nach einer Daseinsberechtigung gesucht hätten. Ja. Und diesen Artus quasi als ihren großen Held und Gründer des Vereinigten Königreiches dargestellt hätten. Ja. Hinzu kommt, wie gesagt, dass damals, aber auch erst ja, lange danach, das sind ja auch fast 100 Jahre danach, das schriftlich fixiert wurde, vielleicht auch vorher schon, aber es war ja wohl auch viel Mündliches dabei, dann Vorlage wurde dann für spätere Romane. Und wie gesagt, dadurch, dass die Christen das Gefühl hatten, dadurch, dass er vielleicht mit der Religionsfreiheit ihnen das überhaupt ermöglicht hat, sich dann in der Bretagne, die übrigens heute noch sehr christlich geprägt ist, zugelassen hat und quasi keine Märtyrer geschaffen und soll man sagen, das vielleicht sogar noch ein Stück weit gefördert hat, war er natürlich für die Christen das Vorbild eines Königs, wie es zu sein hat, dass man seine Religion frei ausüben kann. Ne? Und deswegen ist er so hochstilisiert worden. Ne? Zudem, ich sag mal, die Kelten, die hatten eher ein sehr lockeres Verhältnis, was die Ehe anging. Man war verheiratet, aber die Frau durfte mit jedem Freund auch ins Bett. Und man war im Gegenteil darauf aus, weil so genau wusste man die Abläufe anscheinend nicht, dass die Kinder doch von allen Freunden, die ja mutig waren und tapfer mit einem da gekämpft haben und ihre Vorzüge hatten, auch was abbekommen. Also das heißt, das Beste von allen sollte dann in den Kindern mit drin sein. So war die keltische Denke. Und
klingt ja fast noch wie dem, was man klischeehaft dem Franzosen nachsagt.
Ja, kann ich leider aber nicht mitreden. Fehlen mir die Kenntnisse. Und Artus hatte da ein Problem damit. Er wollte eine Ehe mit einer Frau und die Freunde, die sollten gucken, wo sie bleiben, aber nicht auf seine. Ja, und damit war er natürlich für die Christen auch, was das anging, ein Vorbild, ja, der also sich an das Gebot, du sollst nur eine Ehe führen, gehalten hat.
Jetzt ist das Ganze so, du sagst ja, dieser Vortigern, der hatte diesen Tempelschatz, den Alerich von den Römern geraubt hat, den die vorher aus Jerusalem geraubt haben, in die Bretagne gebracht. Und du sagst, ja, so aufgrund deiner Forschung, Merlin hat den verwaltet, Arthur vielleicht teilweise oder konnte darauf zurückgreifen. Das war ja jetzt, auch wenn es vielleicht nur ein Teil der Jerusalemer Tempelgegenstände war, trotzdem ein sakraler Schatz. Und wenn du sagst, Arthur war jetzt dieser erste King, der praktisch religiöser und weltlicher Führer war, stützte sich dann vielleicht diese ganze Artus-Macht oder im gewissen Sinne vielleicht auch nur symbolisch, wie man das jetzt ausdeuten mag, auf den Besitz eines sakralen Schatzes? Und ja, verbindet ihn das nicht um drei Ecken über Jerusalem dann auch oder gerade auch mit dem Christentum oder Judentum, wie wir auch...
Das ist eine gute Frage mit dem sakralen Schatz. Dieser Schatz hat sich verteilt, ist heute noch vorhanden und den darf heute noch niemand anfassen. Der ist ja danach noch... Teile nach England, Teile Frankreich, Teile nach Deutschland. Und den haben, ich sag mal, gewisse mächtige Leute haben Zugriff darauf. Der ist auch noch da, begründet auch, ich sag mal, einige Staaten innerhalb von Europa, die überhaupt so erst entstanden konnten. Durch diese Masse an Gold, Deutschland übrigens auch. Und aber anfassen darf den anscheinend irgendwie keiner. Ich weiß nicht, was da dahinter steckt, dass das so ist. Ja. Und Teile kann man auch sich heute noch anschauen, ja.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Das ist mir zu kryptisch.
Also bei den Engländern, ich meine, da war ich jetzt leider noch nicht, aber da ist ja ein Teil des Kronschatzes ausgestellt.
Am Tower, ja, da war ich aber, ich habe das gesehen, ja. Londoner Tower.
Ja, und Teile davon, oder zumindest was da aus Gold ist, kann es von ausgehen, war mal in Rom gelegen. Also deswegen, der hat sehr viel mit unserer europäischen Geschichte zu tun, dieser Schatz. Deswegen war ich ja auch so dahinterher, überhaupt mal herauszubekommen, was ist denn überhaupt aus diesem Schatz geworden.
Aber ist dann nicht vielleicht auch die Artus-Geschichte deshalb für das Abendland so wichtig, weil sie eine Zwischenstation erzählt, praktisch der Geschichte dieses Schatzes?
Ja, das ist also das, mein Buch hat ja den diesen Button drauf, Diener des Goldes, ja, weil alle, die damit zu tun haben, haben sich diesem Schatz unterworfen und Artus eben auch. Und als ich diese Spur des Schatzes ja versucht habe zu verfolgen, hat er Artus gestreift und das war ursprünglich, beim ursprünglichen Manuskript war das ein Nebensatz, ja, so, ja, Artus hatte wohl auch, und dann so, klick, wieso, warum er und was hat das damit zu tun? Und dann wollte ich das nicht einfach so übergehen, dann wollte ich genauer wissen, Momente mal, da sagen Leute, den hat es doch gar nicht gegeben, ja, wieso kann der jetzt auf einmal mit dem Schatz was zu tun haben, ja, daraufhin habe ich mir dann vorgenommen, das mal der Geschichte mal genau auf den Grund zu gehen. Und dann hat sich so das eine und das andere ergeben und am Ende war dann dieses Buch da. Wobei ich mir den Spaß erlaubt habe, in dem Buch die heutige Zeit zu einer Sage zu machen. Also da kommen dann Sachen vor, wo dann auch sich bei mir schon Leute beschwert haben, ja, wieso kommt da jetzt ein UFO vor? Das, was man normalerweise in Sagen so reinpackt, ist dann in der Heutzeit drin.
Gut, wir sprechen jetzt aber von deinem Roman, da darfst
ja,
du das
genau,
auch.
Ja, genau, von dem Roman.
Dein
genau.
Sachbuch wird ja, aber sachlich
in meinem,
sein.
In meinem Sachbuch werden keine UFOs mehr vorkommen, ja.
Das also, heißt, liebe Zuschauer, wer dann Lust hat, sich von Pierre da was zu Gemüte zu führen, ihr könntet jetzt den Roman mit den UFOs lesen oder ihr wartet ein bisschen, dann gibt es ein richtiges fundiertes Sachbuch. Und das, wo wir ohne die Fantasy-Anteile sozusagen, worüber wir jetzt heute sprechen, das sind ja auch praktisch die Forschung, die ins Sachbuch fließen.
Ja, ich sehe, jetzt hast du den Menesom eingeblendet. Das ist dieser heilige Berg, auf dem so gut wie kein Baum wächst. Man hat eine schöne Aussicht von da oben, eben auf diese Spitze. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, bei dem nächsten Bild ja, genau. Wenn du mal
ja, soll ich eins weitermachen?
Ja, genau.
Ja, das ist interessant. Sowas wollen die Zuschauer sehen. Und ich auch. Erklär uns mal das hier.
Ja, also jetzt haben wir diesen Zipfel, den ich jetzt mal so gedreht habe, wie die damals geschaut haben. Sie haben ja im Osten die aufgehende Sonne gehabt, im Westen die untergehende Sonne. Und,
das heißt, wir haben jetzt Osten oben, nee, oder unten?
Nee, Osten ist unten. Wir stehen sozusagen auf dem Menesom und schauen Richtung Westen.
Also nochmal, wir stehen jetzt auf dem Berg, den wir eben gesehen haben,
genau.
Den Heiligenberg, schauen Richtung Westen
ja.
Und sehen diesen Landzipfel, den du vorher mit den ganzen Orten, was wir da vorgesehen hatten, länger dieses Bild praktisch,
genau,
wo Camelot ist und alles.
Jetzt gedreht, ja. Und dann sieht man oben auch diese Spitze, auf der ich ja die Camelot dann vermute, ja, am obersten Zipfel. Und wenn man sich das jetzt mal mit ein bisschen Fantasie anschaut, dann sieht es aus wie ein Drache. Ja, wir haben also den Flügel Richtung links, der ist ein bisschen größer als auf der anderen Seite. Aber wenn man mal genau guckt, das kann durchaus sein, dass zur damaligen Zeit der rechte Flügel ebenfalls noch mehr aus dem Wasser geguckt hat. Ja, da sieht man noch so helle Stellen, dass es doch sehr ähnlich war, links und rechts. Ja. Aber jetzt kommen wieder diese Buchstaben ins Spiel. Heißt es jetzt Pendrajon oder Pendragon? Ja? Weil G und J könnte da auch wieder eine Verwechslung gegeben haben. Also entweder ist es dann Kopf des Drachen, was ja auch so aussieht, oder Kopf der Zitze, was es auch sein könnte. Ja? Also Trajon wäre das entsprechende Wort. Ja. Also, und diese Königslilie, deswegen habe ich
das daneben, Rote, ne?
Das ja, das Rote. Sehen. Also, das heißt, das ist ja jetzt eigentlich noch so eher das, was sie in der Bretagne führen, im Wappen auch. Mittlerweile grafisch oft umgestaltet bis zur Unkenntlichkeit. War aber auch die Vorlage meiner Meinung nach der französischen Königslilie. Die dann ja sehr ähnlich ist, aber auch eine grafische Umgestaltung.
Und da wäre das jetzt die bretonische Königslinie?
Das ist jetzt die bretonische. Ich habe jetzt extra auch mich dann natürlich da dran gehalten, damit es auch optisch noch am genauesten dazu passt. Ja. Also mag sein, vielleicht meine Fantasie hier durchgegangen. Also, aber
ach, ich finde sowas interessant und durchaus naheliegend. Also du führst jetzt praktisch das Symbol der französischen oder bretonischen Königslilie auf in diesen Landzipfel zurück, auf dem sich laut deiner Forschung die Artus-Geschichte ereignet hat.
Genau.
Ja, das ist doch super interessant. Also bin ich auch gespannt, was unsere Zuschauer dazu sagen.
Ich auch, ja.
Ich würde jetzt gern, auch wenn das spannend ist, zum nächsten Punkt kommen, der ist noch spannender, dass wir mal über die berühmte Tafelrunde sprechen und was du da rausgefunden hast. Da haben wir jetzt eine Darstellung. Ich weiß, jetzt werden einige der Zuschauer wieder meckern. Der Charles hier, so ist das verzerrt. Ja, ich habe es nicht anders in die PowerPoint bekommen. Mir wird ja immer geschimpft. Aber auch meine geistigen und zeitlichen Mittel sind begrenzt. Aber man kann das hier trotzdem gut erklären. Und genau. Ja, erklär uns das mal. Also normalerweise hat er die Tafelrunde, also normal in Anführungsstrichen, so wie man das so kennt, 12 Ritter. Hier sehen wir ein paar mehr. Und was hat das damit auf sich? Und wieso sehen wir überhaupt hier zwei Tafelrunden?
Die 12 ist natürlich so eine mystische alte Zahl, die mit der Tafelrunde überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe da ganz andere Texte gehabt und dann waren das auf einmal irgendwo 156 Plätze, die Tafelrunde gehabt haben sollte und so. Und dann habe ich überlegt, ja, Moment, wie kann das sein? Dann irgendwo in England hängt ja so eine Tafelrunde eben mit diesen 25 Tischen. Also wobei 26 eigentlich, weil der Einser ist ein Doppeltisch, der ausdrücken soll, dass da der Chef sitzt. Die Idee war ja da dahinter bei dieser Tafelrunde, die nicht von Artus entworfen wurde, die hat er ja gehabt, dass alle gleich sind. Alle Sirs, auch ein Titel, der hier erst mit eingeführt worden. Der Ritter war ja ein Adelsstand der Römer. Die hatten auch nicht diese Blecheimer an. Damals, das Rittertum hat sich halt ins Mittelalter erhalten und irgendwann haben sie dann auch diese Blechdinge getragen. Aber hier sollten alle unterschiedlichen Adelstitel weg. Es gab nur noch den Sir und den King. Und der Sir, auch heute noch in England gebräuchlich, ist also gleichberechtigt mit allen anderen Sirs. Und deswegen auch die runde Tafel, damit nicht einer an irgendeiner Ecke sitzt. Man guckt sich also immer gegenseitig in die Augen. Und ein Sir, der kam nicht alleine, sondern der hatte Frau, Bedienstete, Kinder unter Umständen dabei und durfte an seinem Tisch 6 Personen Platz nehmen lassen. So, und da kommen wir nämlich dann, und das ist jetzt keine Zahlenmystik, sondern reine Mathematik, mit 26 Tischen, also 6 Stühlen, auf die genannten 156 Plätze. Und die zwei oben, die da so schwarz eingezeichnet sind oder dunkler, ja, diese Stühle waren verbotene Stühle. Das hatte aber auch den einfachen Grund, die blieben frei, damit eventuelle Attentäter schneller aufzudecken waren. Also man konnte die dann dadurch schneller bemerken. Ja? Das heißt, es war ein Sicherheitsabstand. Ja? Und nur dieser Galahad, das sehen wir dann auf der etwas volleren Tafelrunde, der durfte dann, weil für ihn kein Tisch mehr frei war, neben Artus auf diesem verbotenen Platz sitzen, weil er ja da so eine reine Gestalt war, eine unschuldige Gestalt. Also von ihm hat jetzt Artus nicht erwartet, dass er auf ihn losgeht. Und deswegen durfte er ausnahmsweise bei ihm in der Nähe sitzen. Was wir aber sehr schön sehen bei diesen zwei Tafeln, und da gibt es sehr, sehr viele in meinem Buch, das war ein Kommen und Gehen. Wir haben hier die erste Tafel nach der Hochzeit, wo er so seine ersten Freunde und Bekannte zu dieser Tafelrunde eingeladen hat. Da waren es noch gar nicht genug Leute. Ja. Später standen die Schlange, um dabei zu sein, und dann konnte er aber gar nicht mehr jedem einen Platz geben. Das heißt, erst musste irgendjemand in irgendeiner Schlacht oder aus einem anderen Grund aus dem Leben gegangen sein, damit so ein Tisch frei wurde. Und deswegen war das eine ständige Veränderung, ja, über die ganze Zeit. Es ist, ich habe eigentlich, glaube ich, nach jedem Kapitel so eine Tafelrunde reingemacht, um, damit man das nachvollziehen kann, wie sich das ständig gewandelt hat.
Jetzt sind ja auch einige Namen, lesen sich sehr römisch.
Und ja, das war ja gemischt. Also das heißt, da waren ja auch Sarazenen dabei, wie Sequarides oder Palamedes. Ja, also das sieht man. Also es war ein Multikulti-Veranstaltung. Nicht, wie man denkt, das waren jetzt alles irgendwie nur jetzt Kelten, also es waren teilweise Kelten, teilweise Römer. Da ist auch ein Gote dabei, der Sacramore. Ja. Also manche haben sich, wie du siehst, ja auch dann lange gehalten. Dagonet war lange kein Sir, durfte trotzdem da sitzen. Er war der Clown oder der Harlekin oder ich, also der für die Späße verantwortlich war, allein schon durch sein Aussehen, seine Gestalt. Irgendwann mal hat er allerdings trotzdem mal so eine Uniform angezogen bekommen, weil da irgendein Gegner kam und die haben ihn spaßeshalber gegen ihn losgeschickt und er hat es tatsächlich gemacht, ist da laut brüllend gegen den los und der andere hat nur seine Kleidung gesehen, hat ihn für den anderen gehalten, den er für vermeintlich viel, viel stärker hielt. Also hat Dagonet ihn in die Flucht so geschlagen und da hat er dann auch seinen Sir bekommen. Ja. Aber sonst, die anderen waren alles erst Sirs und durften dann mit an die Tafelrunde.
Mhm. Mich erinnert das eigentlich auch spontan an eine Art Kalender. Siehst du da irgendeine Zusammensetzung? Also du deutest das ja alles sehr historisch, aber kann man nicht auch eine mythische oder kalendarische Symbolik da ebenfalls drin erkennen?
Diese Tafel hat ja ursprünglich im Freien gestanden. Aber das ist mir zu spekulativ, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch keine Hinweise drauf gefunden hätte, dass das irgendwelche Himmelsrichtungen darstellen. Oder es ist ja auch sehr gleichmäßig alles aufgeteilt. Ich glaube, das war viel eher der Gedanke, wir sind alle gleich. Ja? Nur einer, der Anführer, kriegt doppelt so viel. Ja,
aber ich behaupte, sowas hat man sich in dieser Zeit damals nicht auch ohne religiöse oder sakrale Gedanken im Hinterkopf zu haben, ausgedacht. Das waren ja nicht irgendwie Sozialisten aus dem 19. Jahrhundert, sondern die waren ja alle eingebunden, auch in ihr religiöses Weltbild, ob das jetzt christlich-heidnisch war, gemischt, wie auch immer. Ich glaube einfach, gerade wenn es dann um so ein Königtum geht und da Druiden eine Rolle spielen, dass man diesen Aspekt nicht so völlig aus den Augen lassen sollte. Aus meiner Sicht.
Nein, ich schließe das ja nicht aus. Also nur weil ich bis jetzt nichts gefunden habe, hat nichts zu sagen. Das Problem ist ja, dass die Druiden keine schriftlichen Hinterlassenschaften dargelassen haben. Weil sonst würde da vielleicht stehen, dass, weil ja auch die Tische, wie ich die jetzt verteilt habe, ja auf Basis dessen sind, was da in dieser einen Kirche in England hängt, ja, diese überlieferte Tafelrunde. Ansonsten ist meine Verteilung relativ willkürlich, dann immer, wo Platz war. Ne? Deswegen, ob die tatsächlich so genau da gesessen haben, wie ich es jetzt dargestellt habe, oder ob da auch Tische jetzt getauscht waren, das lässt sich leider nicht 100% nachweisen, also weil da fehlen ja auch sämtliche Hinweise. Was ich halt gemacht habe, ist, ich habe die Literatur durchgewühlt und geguckt, welche Sirs überhaupt wann zusammen waren, bei welchen Textpassagen tauchen die zusammen auf. Und konnte damit so eine Art Reihenfolge der Geschichten nämlich auch festlegen, weil wenn einer gestorben war, konnte der natürlich jetzt nicht irgendwo da hinten wieder auftauchen. Also
Ich denke auch spontan, ich spekuliere mal einfach jetzt. Ich meine, so eine runde Anordnung, mich erinnert das auch so an so Strukturen. Es gab ja so auch in dieser Region Bretagne, Nordfrankreich und dann auch in England gibt es ja auch so Sachen wie Stonehenge oder Megalithanlagen, die so sakrale und kalendarische Funktionen hatten. Und da würde mich nicht wundern, wenn man da vielleicht bei näherer Forschung Parallelen findet zur Tafelrunde, ich meine zur Urtafelrunde, die wir jetzt natürlich so gar nicht vor uns haben. Was wir hier ja sehen, sind ja Rekonstruktionsversuche von dir. Und das wird man auch mal in die Spekulation jetzt wahrscheinlich nie fundiert erforschen können, weil uns einfach die Daten fehlen. Ich könnte es mir aber einfach vorstellen, dass da Zusammenhänge zu sehen sind.
Also
das wären so meine Assoziationen dazu.
Für den Hinweis, also da müsste ich dann mal tatsächlich mich nochmal näher mit Steinkreisen befassen, ob da ein Zusammenhang bestehen könnte.
Weil ich denke ja auch beispielsweise, gucken wir jetzt mal bei den Germanen, die ja auch so kulturell mit den Kelten jetzt ja nicht so völlig unähnlich sind, ist ja eh fraglich, wie weit diese Völker auseinanderzuhalten sind. Da gab es ja diese Tingplätze, ja, also so praktisch, dass man sich im Freien an so einem Platz versammelt hat, dann unter Gleichen oder mit einem Priester, und dort wurde Recht gesprochen, und du sagst, die Tafelrunde stand ursprünglich im Freien, vielleicht ist die aus so einer Tradition erwachsen, vielleicht hängt das mit solchen Steinanlagen zusammen. Einfach nur mal ganz viele Fragen in den Raum gestellt, aber das ist so, was mein Forschergeist praktisch sofort irgendwie sieht, wenn ich das jetzt so vor mir habe. Und naja, vielleicht so Hausaufgaben für später, für unsere Zuschauer. Wir haben ja auch ganz viele kluge Köpfe in unserem Publikum. Und vielleicht lassen sich da ja noch in Zukunft Dinge und Zusammenhänge rausfinden. Also ich finde gerade diese Kreisstruktur in Verbindung dann ja auch irgendwie mit weltlicher Macht, mit vielleicht religiöser Macht. Also das hat für mich was. Also da glaube ich, könnte man das neben diesen historischen Aspekten auch noch so mit so religiös oder astrotheologischen Sachen verbinden. Aber
ja, Erdkreis, Uhr, Kompass, also
es ist ja alles, oder der Tierkreis, ja. Tierkreissymbolik, ja. Ich glaube, da wird viel, viel drin sein, oder da kann man noch so einiges rausholen.
Ich meine, man muss das ja so sehen, ich bin auf jeden Hinweis ja dankbar. Ich meine, ich bin ja erstens nicht allwissend, schön wär's. Mir liegt auch nicht alle Literatur vor, an manches kommt man ja gar nicht dran. Also wenn da jemand Hinweise hat, bin ich super dankbar dafür. Ganz im Gegenteil, weil gerade das Sachbuch möchte ich ja auf den einen Stuhl heben, der nicht umkippt. Ja.
Wir sind ja auch heute, wir sind jetzt für diese Sendung auch so ziemlich am Ende angelangt. Wir haben eine zweite Sendung schon zum Thema in Planung. Da wird es dann weitergehen mit der Gralsburg und mit Avalon. Das heißt also, wir haben hier noch richtig spannenden Stoff. Für heute sind wir thematisch am Ende angelangt. Aber man kann ja auch noch mal sagen, ich meine, Pierre ist jemand, der so praktisch in seinem stillen Kämmerlein der Gelehrsamkeit das alles so erforscht für sich mit ganz viel Akribie, mit ganz viel Leidenschaft. Aber jetzt abgesehen von seinem Roman, diese Forschungsergebnisse noch nie so richtig jetzt so einer breiten Öffentlichkeit in dieser Form wie heute so präsentiert hat. Und bei dem Roman ist das Problem, da stecken auch ganz viele dieser Informationen drin. Nur man liest einen Roman natürlich mit dem Hinterkopf, Fiktion jetzt zu lesen. Und dadurch hat der vielleicht sozusagen das Fachpublikum so ein bisschen verfehlt. Deshalb soll ja auch das Sachbuch entstehen. Mhm. Und wenn bei euch, liebe Zuschauer, jetzt da Leute bei sind, die auch genau diese Thematik erforscht haben, vielleicht aus anderen Richtungen, vielleicht ja auch Sachen ganz anders sehen, als jetzt Pierre oder andere Ergebnisse haben. Ja, lasst uns das alles irgendwie zusammentragen. Meldet euch bei mir, bei Pierre, oder wenn ihr es bei mir tut, leite ich die Mails weiter, dass man da irgendwie schaut, dass vor allem einfach ja die Forschung weiterkommt. Wir sind ja alle so ein bisschen Nerds, die sich hier versammeln, Geschichtsnerds, Mythennerds, so Menschen, die ja diese Dinge für wichtig erachten. Da zähle ich mich ja auch zu. Und ich finde es immer toll, wenn man da Vernetzung herstellt und ganz jetzt frei vom Forscherstolz, dass man dann da der große Entdecker ist, einfach die Sache an sich weiterbringt. Ne?
Ich bin ja nur der Meinung, dass es zu viel in der Geschichtsschreibung gibt, das nicht korrekt ist. Und mir ist es ein Anliegen, die Geschichte so wiederherzustellen, dass man mehr versteht, was früher stattgefunden hat. Also, und das ist gerade im Hinblick auf die Zukunft sehr, sehr wichtig, die Vergangenheit zu kennen, um, und das sieht man gerade bei Russland ja wieder, sowas vielleicht in Zukunft vermeiden zu können.
Ja, Pierre, ich danke dir für das schöne Schlusswort. Und danke. In dem Sinne, liebe Freunde, freut euch auf die Fortsetzung der Heilige Gral und Avalon. Es geht also so richtig spannend weiter. Wir sind jetzt erst eigentlich so bei den ganz spannenden Themen angelangt. Und liebe Leute, ciao und bis bald.
Wiedersehen.